hat das alles auf einem Markt im chinesischen Wuhan. Und es verbreitete sich in kurzer Zeit über die ganze Welt. Im Dezember vergangenen Jahres registrierten die chinesischen Behörden 1. Infektionen mit einer bis dahin unbekannten Lungenkrankheit. Bis Ende des Jahres identifizierte man knapp 30 Betroffene. Anfang Januar berichteten ausländische Medien erstmals über das Thema. Seither hat sich die Krankheit weltweit ausgebreitet. Die Medien berichten ausführlich, sie warnen. Regierungen richten Krisenstäbe ein, Menschen geraten in Panik. Inzwischen haben wir eine weltweite Pandemie größten Ausmaßes. Nun ist die Frage berechtigt, wie wir als Christen uns dazu stellen. Ja mehr, welche Stellungnahme geben wir dazu ab? Und vor allem, was sagt die Bibel dazu? Gibt sie uns diesbezüglich überhaupt Hinweise? Müssen wir in Panik geraten? Ist die Endzeit angebrochen? Machen wir zunächst einen Faktencheck. Thema Endzeit? Nein, sie ist nicht angebrochen. Dann nicht, wenn wir nicht alle Zeit seit der Himmelfahrt Jesu als Endzeit betrachten wollen. Warum auch Covid-19 nicht die Endzeit einläutet, werden wir noch sehen. Thema Panik. Es besteht kein Grund zur Panik. Es besteht aber Grund, uns nüchtern mit dem Thema zu beschäftigen und zum intensiven Gebet für die von der Pandemie Betroffenen, zum Gebet für solche, die sich davor ängstigen und vor allem zum Gebet dafür, dass Gott den Ausbruch dieser Krankheit zum Anlass nimmt, dass sich Menschen mit dem Evangelium beschäftigen und seine Botschaft der Rettung in Christus annehmen. Schauen wir einmal nüchtern zurück in die Geschichte. Denn die Geschichte, die Erinnerung ist uns gegeben, einmal, damit wir nicht vergessen, was war, und zum anderen, damit wir sehen, was vor uns liegt. Dass die Erde von Seuchen heimgesucht wird, ist nichts Neues. Tuberkulose, AIDS und Malaria stehen seit Jahren an der Spitze der tödlichen Infektionskrankheiten. Jahr für Jahr zählt man für jede dieser Krankheiten 2 bis 3 Millionen Tote weltweit. Darüber wird erstaunlich wenig gesprochen. Anscheinend hat man sich daran gewöhnt, obwohl es auch hier jeweils um persönliche Schicksale geht, um Menschen, die vielleicht unversöhnt in die Ewigkeit gehen. Und es sind auch Glaubensgeschwister betroffen. Nach den Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es zudem pro Jahr allein bei uns in Deutschland etwa 15.000 bis 20.000 Menschen, die an den Folgen der Influenza, der Grippe sterben. Dies sind zumeist ältere und chronisch Kranke. Auch darüber wird erstaunlich wenig geredet. Krebs, eine weitere Geißel der Menschheit, tötet in Deutschland über 200.000 Menschen pro Jahr. Wenn wir tiefer in die Geschichte hineinblicken, sehen wir, dass weltweite Seuchen kein Phänomen unserer Zeit sind. Im 14. Jahrhundert raffte die Pest über 25 Millionen Menschen weg. Im 19. Jahrhundert forderte die Pest noch einmal über 10 Millionen Tote. Eine ernste Folgeerscheinung des Ersten Weltkriegs war die spanische Grippe. Ihr fielen über 20 Millionen Menschen zum Opfer. An der asiatischen Grippe starben im Jahr 1957 etwa 1 Million Menschen. Und die Hongkong-Grippe im Jahr 1968 forderte immerhin noch 700.000 Opfer. Vergleichsweise gering waren da die Folgen von SARS, der ersten globalen Epidemie des 21. Jahrhunderts, mit etwa 800 Toten. Welche Zahlen am Ende des Coronavirus stehen werden, ist heute noch nicht abzusehen. Es werden aber auf jeden Fall weltweit mehrere hunderttausend Tote sein. Aber es geht hier ja auch nicht einfach nur um Zahlen, Daten und Fakten. Es geht um Menschen. Wir empfinden, wir leiden mit jedem, der mittelbar oder unmittelbar betroffen ist. Es geht um Menschen, die Gott geschaffen hat, die er liebt und die er retten will. Und wieder stellt sich uns die Frage, wie wir als Christen damit umgehen und was die Bibel dazu zu sagen hat. Was erfahren wir über Seuchen im Neuen Testament? Im Neuen Testament kommt der Begriff Seuche 3-mal vor. In Apostelgeschichte 24, Vers 5 wird der Apostel Petrus von seinen Anklägern als eine Pest befunden. Hier wird das Wort Leumon, Pest oder Seuche, offensichtlich in einem übertragenen Sinn gebraucht. Es gibt aber zwei Stellen in den Evangelien, die von einer tatsächlichen, einer buchstäblichen Pest oder Seuche reden. Der Herr Jesus spricht über dieses Thema in Matthäus 24, Vers 7 und in Lukas 21, Vers 11. Wir haben beide Stellen zu Beginn gelesen. Der Herr spricht hier zweifellos über Epidemien, die damals noch zukünftig waren. Deshalb stellt sich die Frage, ob das, was wir heute erleben, eine Erfüllung dieser Weissagung ist. Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig nein. Sie ist es nicht. Der Zusammenhang, der Kontext der gesamten Rede Jesu zeigt deutlich, dass er nicht über die Gnaden- oder Gemeindezeit spricht, sondern über die Zeit der großen Trübsal, die nach der Entrückung der Gläubigen aus der Gnadenzeit über die Erde kommen wird. Häufig werden diese Verse heutzutage zitiert, wenn es um militärische Konflikte, um Erdbeben oder Pandemien unserer Zeit geht. Doch das ist nicht die wirkliche Bedeutung. Kriege, Seuchen, Hungersnöte und Epidemien hat es immer schon gegeben. Das, was der Herr Jesus in den zitierten Stellen voraussagt, hat damit nicht direkt zu tun. Der Herr warnt hier nicht uns Christen. Er warnt vielmehr den jüdischen Überrest in einer jetzt noch zukünftigen Zeit. Wir müssen das, was Israel und die Juden in der Zukunft betrifft, von dem unterscheiden, was uns heute betrifft. Die Seuchen unserer gegenwärtigen Zeit sind noch nicht der Anfang der Wehen, wie es der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 8 nennt. Es sind maximal Zeitzeichen, die uns deutlich machen, dass große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen. Was erfahren wir über Seuchen im Alten Testament? Das Wort Seuche finden wir auch dort. Zum einen erinnert Gott sein Volk zweimal an die Seuchen Ägyptens. In 5. Mose 7, Vers 15 und in 5. Mose 28, Vers 60. Offenbar gab es dort wiederkehrende Krankheiten, an denen Menschen starben. Zudem wird in 2. Mose 32, Vers 24 von einer giftigen Pest gesprochen und in Jesaja 28, Vers 2 von einem verderbenden Sturmwind. Dasselbe hebräische Wort, Medeba, die Pest, das hier neben Miketeb, die Seuche, steht, kommt noch einmal im Psalm 91 vor. Dieser Psalm beginnt mit den tröstlichen Worten: Wer im Schatz des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Und in den Versen 5 und 6 heißt es dann: Du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Zweifellos bezieht sich das prophetisch ebenfalls auf den künftigen Überrest der Juden. Dennoch liegt auch hier eine praktische Anwendung für uns auf der Hand. Wie empfinden wir denn, wenn wir davon hören, dass sich das Coronavirus ausbreitet und wie es vielleicht uns selbst oder Menschen in unserem unmittelbaren Umfeld betrifft, wie zum Beispiel den Bruder Christoph aus Fulda, für den wir beten? Noch einmal, du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Es lohnt sich gerade in dieser Zeit, den ganzen Psalm in Ruhe zu lesen. Wir sind dankbar für medizinische Hilfe. Wir sind dankbar, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem die Behörden große Anstrengungen unternehmen, Betroffenen zu helfen und die weitere Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Und dennoch wissen wir, dass wir letztlich in der Hand des Herrn sind. Wir sind im Schutz des Höchsten und im Schatten des Allmächtigen, Vers 1. Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf ihn will ich vertrauen, Vers 2. Er wird uns retten von der verderbenden Pest, Vers 3. Er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen, Vers 11. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt, Vers 12. Er wird uns seine Rettung schauen lassen, Vers 16. Was gilt also nun? Was ist jetzt dran? Wir brauchen uns nach dem, was wir eben gelesen haben, nicht der Panik hinzugeben. Wir müssen aber bei aller Nüchternheit sorgfältig mit der Situation umgehen. Ein Virus wie das Coronavirus macht vielen Menschen Angst. Auch Christen sind davon nicht ausgenommen. Paulus kannte auch Ängste und Sorgen. Er spricht in einem anderen Zusammenhang einmal von seiner Bedrängnis und Herzensangst in 2. Korinther 2, Vers 4. In Römer 8, 35 schreibt er: Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das kommt unserer Frage schon näher. Dieser Vers zeigt uns mindestens zwei wesentliche Dinge. Erstens, es gibt Drangsale und Ängste, ja sogar Verfolgung und Todesgefahren. Sie sind real und Teil unseres Lebens und wir müssen uns deswegen nicht schämen. Und zweitens, was auch immer passiert, nichts kann uns von der Liebe unseres Herrn trennen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, wie wir in Vers 39 leben. Das gibt uns innere Ruhe. Wir erkennen also, dass es keinen Grund gibt, panisch auf die Pandemie zu reagieren. Außerdem muss uns bewusst sein, dass die Medien im Allgemeinen diese Negativthemen gerne aufgreifen und auch nicht immer objektiv ausgewogen berichten. Denn bei ihnen gilt die Prämisse: Nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Ihr wisst, dass ich die Art und Arbeitsweise der Medien aus eigener Erfahrung und aus dem Inneren heraus sehr gut kenne und nachvollziehen kann. Und mich erinnert gerade der derzeitige Medienhype um Corona sehr stark an ein Erlebnis des Paulus bei seinem Aufenthalt in Athen. Man gewinnt den Eindruck, dass es hier und heute, gerade so wie dort und damals ist, wo die Menschen ihre Zeit mit nichts anderem zubrachten, als etwas Neues zu sagen und zu hören, wie wir in Apostelgeschichte 17, Vers 21 lesen. Gerade die Presse schürt zum Teil eine völlig überzogene Panik. Digitale Medien und soziale Netzwerke betätigen sich dabei noch als Brandbeschleuniger. Bei alledem dürfen wir nie aus den Augen verlieren, dass wir in jeder Sekunde unseres Lebens in Gottes Hand sind. Unser Herr ist immer bei uns. Die Ausbreitung des Coronavirus entgleitet keinen Augenblick seiner Kontrolle. Wir dürfen im Glauben mutig sein. Aber dennoch ist der Glaube niemals übermütig. Wir gehen nicht leichtfertig mit der Situation um. Wir tun gut daran, die Schutzhinweise nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern zu befolgen. Selbstverständlich gehorchen wir unserem Herrn, wenn wir der Obrigkeit gehorchen und uns nicht über ihre Anordnungen hinwegsetzen, indem wir nach Römer 13, den Verse 1 bis 2 handeln. Dabei sollten wir auch darauf achten, dass unser Wandel vor den Menschen ehrbar ist. Wer betroffen ist, wird natürlich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, nachdem er den Herrn angerufen hat. So lesen wir es in Lukas 5, Vers 31. Aber wenn auch die Hinweise über Pest und Seuchen im Neuen Testament nicht direkt für unsere Zeit gegeben sind, so können und dürfen wir doch solche Situationen evangelistisch nutzen, wenn Menschen um uns herum zunehmend in Angst und Sorgen geraten. Gerade in Zeiten äußerer Unsicherheiten und Instabilität sind viele Menschen offener für die Botschaft des Evangeliums, weil sie nach einem Rettungsanker suchen. Diese Chancen können und sollen wir nutzen, um die Menschen auf die viel größere Gefahr aufmerksam zu machen, von der sie bedroht sind, nämlich ewig verloren zu gehen. Wir haben die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, die Botschaft von dem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden. Das lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4. Das aktuelle Coronavirus, die aktuelle Covid-19-Lungenkrankheit, muss uns als Christen nicht aus der Bahn werfen. Es ist eine ernste Ansprache Gottes an die Menschen. Wir sollten damit als Christen umgehen, verantwortungsbewusst und nicht leichtfertig. Dabei müssen wir unserem großen Gott vertrauen, dem nichts aus dem Ruder läuft und in dessen Hand wir sicher und geborgen sind. Für Zeit und Ewigkeit. Aber wie kommen wir jetzt zu diesem Vertrauen? Schauen wir uns den Weg zum Vertrauen einmal an. Die Grundvoraussetzung ist Glaube. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das lesen wir in Hebräer 11, Vers 6. Glaubst du, dass Gott seinen Sohn zu deiner Rettung gesandt hat? Dass er am Kreuz alle deine Schuld beglichen hat? Auf dieser Grundvoraussetzung fußen die vier Säulen, die das Fundament und das Dach des Glaubens tragen und es erhalten. Es sind die vier Stützen der Gemeinde aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Nun ist es wohl allen klar, dass der Glaube aus der Predigt kommt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes, aus dem die Apostel die Lehre geschöpft haben. Verharrst du in der Lehre der Apostel, die auf dem Wort Gottes fußt? Ebenso wichtig wie die Lehre ist die Gemeinschaft der Kinder Gottes, in der sie gelebt wird. Verharrst du in der Gemeinschaft der Kinder Gottes? Dieser Gemeinschaft hat der Herr selbst ein Zeichen der Erinnerung für sein Handeln gegeben, damit wir sein Werk an und für uns niemals aus den Augen verlieren. Es ist dies das Brot, das wir miteinander brechen, und der Kelch, den wir miteinander trinken, im Gedächtnis an das Leiden, den Tod und die Auferstehung unseres Herrn. Verharrst du bei diesem Mahl des Herrn in der Gemeinschaft? Und schließlich ist eine unabdingbare Stütze unseres Glaubens das Gebet. Und wie sehr wird diese Stütze des Glaubens bei uns vernachlässigt? Ich rede zuallererst von mir selbst. Und wisst ihr auch, liebe Geschwister, was aus solcher Vernachlässigung folgt? Wir lesen das in Jakobus 4 in den Versen 2 bis 3. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Ich stelle euch die Frage, die jetzt logischerweise folgen müsste, diesmal nicht. Denn dann würde ich mich hier nach 1. Korinther 9, Vers 27 wohl selbst verwerflich machen. Aber ich stelle euch anheim, einem wohlgemeinten Vorschlag zu folgen, der sicher uns allen gut anstehen würde. Der heutige Tag beispielsweise, der heutige Tag des Herrn, wäre ein guter, ein genehmer Anlass, einmal für eine Stunde die Stille zu suchen und mit dem Herrn über das Gebetsleben unserer Tage auszutauschen. Und Geschwister, ich sage euch, der Herr wird euch bei solchem Bemühen auch neue Prioritäten schenken. Er wird eure Aufmerksamkeit auf das Versäumte lenken und Anstöße geben, wie ihr bei allen Belastungen durch Arbeit, Familie und soziale Pflichten zu einem regelmäßigen und erhörlichen Gebetsleben kommen könnt. Sicher ist euch inzwischen aufgegangen, dass wir ohne Gebet nicht zum vollen Vertrauen auf den Herrn gelangen können. Aber um welche Art Gebet geht es denn hier? Es ist gar keine Frage. Unser Vertrauen auf den Herrn wächst in der Anbetung. Aber wir haben sicher alle auch schon erfahren, wie schnell die Begeisterung der Anbetung verflogen ist, wenn die Lebensumstände wider uns sind. Also ist das, was am nötigsten und am dringendsten gebraucht wird, um zum vollen Vertrauen auf den Herrn zu gelangen, das Gebet der anderen Geschwister. Wir brauchen ihre Fürbitte. Dabei ist es aber nicht damit getan, dass wir den Herrn bitten, schenke dem Peter, schenke der Hulda das nötige Vertrauen. Denn Vertrauen benötigt eine Grundlage, eine Untermauerung. Es kann nicht bestehen, wenn es nicht auf festen, unverrückbaren Boden gegründet ist. Fürbitte um Vertrauen schüttelt man nicht aus dem Ärmel wie ein falsches Ass beim Poker. Fürbitte um Vertrauen muss sich auf die Lehre gründen, denn nur sie bietet ein festes, ein unverrückbares Fundament. Nur auf der Grundlage der Lehre werden wir erhörlich um Vertrauen für einen Bruder bitten können. Wir haben uns vor einigen Monaten sehr ausführlich und eingehend mit dem Brief des Paulus an die Kolosser beschäftigt. Dieser Brief ist sozusagen ein Hohelied des Gebets im Neuen Testament. Darauf möchte ich an dieser Stelle zurückgreifen. Im Kolosserbrief finden wir schon im ersten Kapitel alles, was wir für unsere Aufgabe, Vertrauen für einen Bruder, für eine Schwester zu erbitten, benötigen. Und das ist in allen Bereichen des geistlichen Lebens ein volles, gerütteltes Maß. Wir sehen schon, unsere Aufgabe ist keine geringe, und so wollen wir uns noch einmal vergegenwärtigen, was uns der Herr im Brief des Paulus an die Hand gibt. Wir lesen in Kolosser 1, in den Versen 9 bis 11, deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Das ist wahrlich ein gewaltiger Anspruch. Aber wir sollten nicht davor zurückschrecken, denn unser Herr erwartet von uns, dass wir uns dem stellen. Nicht umsonst sagt er uns in Maleachi 3, Vers 10, prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das sollen und dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Lasst uns dieses Gebet des Paulus einmal im Einzelnen betrachten. Da heißt es, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Es ist unser Eigenwille, der uns vielfach daran hindert, den Willen Gottes zu erkennen. Er sorgt für Vorbehalte beim Lesen der Bibel und für mangelnde Bereitschaft bei der Umsetzung des Gelesenen. Prüfen wir uns. Wie oft haben wir schon im Eigenwillen eine Entscheidung getroffen und den Herrn anschließend gebeten, seine Zustimmung zu geben, anstatt dass wir ihn vorher anrufen und um Führung bei der Ausführung seines Willens zu bitten? Das neue Leben aus Gott in dem gläubig gewordenen Menschen will ja nichts anderes tun als den Willen Gottes. Das ist das Gesetz der Freiheit in Christus. Aber unser verderbtes Fleisch kämpft dagegen an. Um dem zu begegnen, wünscht der Paulus also, dass die Kolosser eine volle Kenntnis des Willens Gottes hätten und von dieser vollen Kenntnis erfüllt seien. Für beides sind das Lesen des Wortes Gottes und die ständige Gemeinschaft mit Gott zwingende Voraussetzungen. Der Herr Jesus kannte den Willen dessen, der ihn gesandt hatte. Und es war seine Aufgabe und seine Speise, ihn zu vollbringen. So lesen wir es in Johannes 4, Vers 34 und Johannes 6, Vers 38. Die volle Kenntnis der Gedanken Gottes ging bei ihm einher mit der völligen Unterordnung unter den Willen des Vaters. Wir lesen im ersten Kapitel des Kolosserbriefes, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Es ist gut, wenn wir das Wort Gottes kennen und auch die Bereitschaft haben, es in unserem täglichen Leben im Alltag umzusetzen. Aber die Kenntnis des Wortes Gottes reicht eben nicht aus, denn wir benötigen auch ein rechtes Verständnis der Gedanken Gottes. Dazu brauchen wir unbedingt solche Brüder wie Paulus, die fähig sind, jeden Menschen zu ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit zu lehren, wie es in Kapitel 1, Vers 28 des Kolosserbriefes heißt. Außerdem wird Einsicht bzw. geistliches Verständnis benötigt, damit wir den Willen Gottes auch in der jeweiligen Situation richtig anwenden können. Das erfordert Gottesfurcht und einen vertrauten Umgang mit Gott. Auch hier wollte Paulus sich nicht mit einem gewissen Maß an Weisheit und Einsicht zufrieden geben. Er wünschte den Kolossern alle Weisheit und geistliche Einsicht, damit sie in jeder Situation die nötige Wegweisung und Führung hätten. Auch hier ist der Herr Jesus selbst wieder das vollkommene Vorbild. Er vergleicht sich mit einem Knecht, der sich von Gott jeden Tag das Ohr öffnen lässt, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Das können wir in Jesaja 50 in den Versen 4 bis 5 lesen. Genau deshalb wird er ja auch der Knecht genannt, der einsichtig handeln wird. Jesaja 52, Vers 13. Wir lesen in unserem Text, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. In Johannes 8, Vers 29 lesen wir, dass unser Herr alle Zeit das dem Vater im Himmel Wohlgefällige tut. Wenn wir nun dieses Herrn würdig wandeln wollen, dann können wir uns nicht mit weniger begnügen. Wenn wir wirklich den Willen des Herrn erkannt haben und wenn wir darin geübt sind, ihn mit Einsicht und Weisheit auf Situationen in unserem Leben anzuwenden, dann wird es in unserer täglichen Lebensführung sichtbar. Dann werden wir nicht fragen, ob dieses oder jenes noch erlaubt sei. Dann werden unsere Entscheidungen und unser Handeln von dem Verlangen geprägt sein, die Zustimmung unseres Herrn zu haben. Und auch hier wieder spricht Paulus nicht davon, dass dies von Zeit zu Zeit so sein möge. Vielmehr sei es bei allem, was wir tun, zu allem Wohlgefallen. Gehen wir weiter in unserem Text. Fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Ein wirklich würdiger Wandel betrifft natürlich auch die verborgenen Dinge unseres Lebens. Das, was niemand sieht, außer Gott. Wir wollen ja in allem sein Wohlgefallen suchen. Und nur dann, wenn es um unser geistliches Leben gut bestellt ist, dann wird man das Erfülltsein mit dem Willen Gottes auch in unseren Werken sehen. Und dann tun wir nicht einfach nur gute Werke. Dann bringen wir in diesen guten Werken auch Frucht. Denn eben das unterscheidet die sogenannten guten Werke im landläufigen Sinn von den wahrhaft guten Werken nach dem Urteil Gottes. Wahrhaft gute Werke sind solche, die von Einsicht und Weisheit geprägt sind. Ein wunderbares Beispiel dafür ist Maria aus Bethanien in Matthäus 26, Vers 7. Wie immer ist auch hier der Herr Jesus das beste Vorbild für uns. Er ging wohltuend umher, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Er zeigte den Menschen viele gute Werke von seinem Vater, Johannes 10, Vers 32. Er war in Wahrheit der an Wasserbächen gepflanzte Baum, Psalm 1, Vers 3, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und alles, was er tut, gelingt ihm. Aber auch Vers 1 führt uns zum ersten Punkt dieses Abschnitts zurück, denn er spricht von einem Menschen, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und wenn wir, was leider auch manchmal geschieht, uns in dem Glauben wähnen, wir hätten in unserem geistlichen Leben das Maximum erreicht, dann zeigt uns hier die Bitte von Paulus, da ist noch reichlich Potenzial zum Wachsen. Das Verlangen nach Wachstum in unserem Glaubensleben wird nämlich durch die Erkenntnis Gottes bewirkt, wie sie sich im Angesicht Christi offenbart hat. Wir lesen das in 2. Korinther 4, Vers 6. Wir haben gelesen, wie vollkommen alles bei dem Herrn Jesus war. Das ist die Motivation, das ist der Maßstab unseres Wachstums nach Epheser 4, Vers 13. Wer ihn, den Herrn Jesus, anschaut, wird niemals denken, er wäre bereits genug gewachsen. Wir lesen in unserem Text, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Die Kraft zu einem Gott wohlgefälligen Wandel kann niemals von uns selbst kommen. Es ist der Heilige Geist, der dem neuen Leben die Kraft gibt, sich zu entfalten. Diese Kräftigung durch den Geist Gottes geschieht dadurch, dass er unsere Blicke auf den verherrlichten Christus im Himmel lenkt. Er hat den Sieg errungen, er hat die Welt überwunden. Er ist bereits an dem Ziel, zu dem wir noch unterwegs sind. Und er bereitet uns dort die Stätte. Auch hier bittet Paulus nicht nur um ein wenig Kraft, sondern um Kräftigung mit aller Kraft. An der Kraft mangelt es sicher nicht, wohl aber in unserem täglichen Gebrauch davon. Wie oft lassen wir unsere Blicke von dem Herrn Jesus und seiner Herrlichkeit ablenken und schauen auf die Umstände. Wir lesen in unserem Text: zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Wie steht es um unsere Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun? Wie steht es um unsere Weisheit und geistliche Einsicht? Wie steht es um unser Verlangen nach einem dem Herrn wohlgefälligen Wandel? Wie steht es um das Fruchtbringen und Wachsen in unseren guten Werken? Wie steht es um unsere geistliche Kraft? Eine klare Antwort auf diese Fragen erhalten wir in den uns zugeteilten Prüfungssituationen. Davon gibt es reichlich in unserem Leben, sowohl durch Umstände wie auch durch Menschen. Und diese aktuelle Corona-Pandemie ist eine davon. Auch in ihr erweist sich, ob wir den Willen Gottes tun wollen. Ausharren bedeutet wörtlich darunter bleiben. Wenn wir von der Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt sind, dann leben und handeln wir in dem Bewusstsein, dass unser ganzer Weg von Gott vorgezeichnet ist. Dann nehmen wir die Umstände aus Gottes Hand und beugen uns unter diese mächtige Hand Gottes. Dann bleiben wir unter den Umständen, wie auch unser Herr immer darunter geblieben ist und gesagt hat: ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Matthäus 11, Vers 26, Lukas 10, Vers 21. In Jesaja 53, Vers 7 lesen wir: er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Was für ein Vorbild für uns. Erkennen wir in Gethsemane den Ort des vollkommenen Ausharrens, des vollkommenen Darunterbleibens? Sehen wir in Golgatha den Ort vollkommener Langmut? Langmut, meine Lieben, ist Geduld mit unseren Mitmenschen. Unendliche Langmut offenbart sich im Gebet unseres Herrn am Kreuz für seine Feinde. Denn die Langmut wird nicht nur wirksam, wenn unser Gegenüber sympathisch ist, sondern gerade und besonders bei den Unbequemen. Auch in Bezug auf Ausharren und Langmut erbat Paulus vom Herrn für die Kolosser das Maximum: zu allem Ausharren und aller Langmut. Der Herr Jesus war erfüllt von der vollen Erkenntnis des Willens des Vaters in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Er handelte immer zum Wohlgefallen des Vaters und brachte in seinen vielen guten Werken viel Frucht für Gott. Er ging voran in der Kraft der Gemeinschaft mit seinem Vater und bewies in allen Umständen Ausharren und gegenüber den Menschen Langmut. Und das war es, was er seine Freude nennt. Dieses Bewusstsein, in allem und in jeder Situation den Willen des Vaters zu kennen und zu tun, war seine Speise und seine Freude. Wann wird diese Freude in uns sein? Sie wird es sein, wenn wir ihm darin ähnlicher werden. Sind die Gebetsanliegen des Paulus, die wir hier betrachtet haben, nicht außerordentlich angebracht, auch für uns? Besonders in einer Zeit wie der unseren, einerseits voller Chaos und Verzweiflung in der Welt und andererseits voller Zerstreuung, die dazu angetan ist, die Herzen und Zuneigungen der Menschen von dem Herrn Jesus und der Erkenntnis seines Willens abzuziehen oder abzuhalten. Wenn wir so, wie der Paulus hier für die Kolosser, für unsere Mitgeschwister beten, dann werden wir den Arm des Herrn bewegen und ihr Vertrauen und ihre Zuversicht auf den Herrn unüberwindbar stärken. Und wenn wir es tun, dann befinden wir uns in einer echten Win-Win-Situation. Denn das ist ja klar: wenn wir so für andere beten, stärken wir damit auch unser eigenes Vertrauen. Denn wir erwarten ja vom Herrn, dass er unsere Gebete erhört. Fassen wir also zusammen. Die Zeiten stehen uns, den Glaubenden, entgegen. Das ist nichts Neues und auch nichts Besonderes. Denn das taten sie immer, seit der Vertreibung unserer Ureltern Adam und Eva aus dem Paradies. Dieses neue Virus, diese Covid-19-Pandemie, hat also keine neue, außerordentliche Gefahr in unser Leben gebracht, mit der wir nicht hätten rechnen können und müssen. Alles, was wir brauchen, um diese Weltkrise durchzustehen, reicht uns der Herr im Überfluss dar, wenn wir ihm vertrauen. Und hierin besteht die Prüfung, die uns der Herr mit der weltweiten Pandemie auferlegt, dass wir Kinder Gottes einander stärken, indem wir ihn anrufen und füreinander eintreten und dass wir freimütig von ihm alles erbitten, was nötig ist, um ihn auch in dieser Krise zu verherrlichen. Denn das ist unsere Aufgabe und unser Lebenszweck. Möge unser gnädiger Herr uns alle hierin leiten und stärken. Amen.